und ist dann hochgegangen. Und nachdem er so die Treppe halb hoch war, habe ich ihm halt nochmal so nachgerufen und bin ihm kurz nach, so als ob ich noch irgendwas schnell ihm sagen wollen würde. Und habe halt versucht, mit ihm hochzugehen. Bin dann hoch, aber habe schon hinter mir gehört, dass jetzt direkt die Frau der Ticketkontrolle jemanden beauftragt hat, hier, der ist jetzt hoch und der darf da nicht hoch, der hat kein Ticket. Bitte geh dem nach und hol den runter.
Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
Endlich ist es soweit. Nach über 2 Wochen schaffen wir es jetzt endlich, den Recap über die Konferenz ETH Amsterdam aufzunehmen und selbst mal so ein bisschen zu reflektieren, wie es eigentlich war.
Ja, genau. Leider waren wir ein bisschen außer Gefecht. Unsere Stimmen erst waren ziemlich kaputt nach dem Event direkt und dann habe ich ja leider auch noch Corona bekommen. Deswegen ist meine Stimme jetzt immer noch nicht perfekt, aber wir wollen jetzt unbedingt endlich diesen Podcast mal aufnehmen. Vielleicht noch kurz als Hintergrundinformation. Die DevConnect-Konferenz in Amsterdam war ein Event, das sich ganz um den Ethereum-Space dreht. Das heißt, es ging eigentlich gar nicht um irgendwelche Bitcoin-Applikationen oder ähnliches, sondern eben nur in diesem Ethereum-Ökosystem.
Genau, und bei der Konferenz gab es mega viele Events. Also sie hatten mehr als 100 Events. Es gab immer was zu tun. Es war super Stimmung überall. Gab es kostenloses Essen und Trinken, jeden Abend gab es mindestens 3 Partys und man muss ja echt sagen, die meisten Events waren ja kostenlos, das heißt, man kann wirklich hinfahren und braucht nur Unterkunft und Fahrt und kann den Rest einfach kostenlos mitnehmen, was schon super cool ist. Also es ist an sich mega viel los, es gibt genug Sachen, wo man hin kann, aber trotzdem muss man natürlich schauen, dass man zu den coolen Events, die sehr beliebt sind, dann auch entsprechend früh sich registriert, weil es dort nur limitiert Tickets gibt. Manchmal kosten die auch was. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, dann irgendwie von anderen sich vielleicht Ticket zu holen. Aber insgesamt von den Leuten her ist es dann eben doch nicht so extrem riesig. Also es ist auf jeden Fall so, dass man über die Tage hinweg dann immer wieder schon Leute trifft, mit denen man davor schon gesprochen hat.
Ja, genau. Also es teilt sich schon so ein bisschen auf in verschiedene Bereiche, so zum Beispiel DeFi, sehr developer-spezifische Sachen wie Solidity, die Sprache, mit der man Smart Contracts auf Ethereum programmiert zum Beispiel. Oder ein anderes großes Thema, zum Beispiel Layer 2s, die eben auf Ethereum aufbauen und versuchen, da die Scalability zu verbessern, damit die Kosten geringer werden. Aber wir sind ja jetzt erstmal so reingegangen, dass wir wirklich offen für alle verschiedenen Konferenzen waren. Also klar, wir haben uns im Vorhinein schon ein paar rausgesucht, die uns am meisten interessiert haben. Aber ich glaube, wir haben von eigentlich jedem Gebiet ein bisschen was mitgenommen.
Richtig, wir sind ja auch reingegangen, um nochmal mehr Inputs auf allen Ebenen zu bekommen, um dann vielleicht anschließend uns stärker zu fokussieren oder generell einen größeren Überblick zu bekommen. Wo gibt's eigentlich was für Themen? Und dafür ist so eine Konferenz ja recht gut, weil man einfach unweigerlich Inputs aus sehr vielen Richtungen bekommt. Und an sich, wie sieht das aus, so ein Event? Also es gibt ja sehr viele verschiedene Talks vor allem, Präsentationen und Workshops und sonst sind halt immer dazwischen so kleine Networking-Sessions, wo es dann Mittagessen gibt oder einen kleinen Snack. Tatsächlich war es insgesamt recht schnell. Bei uns hat sich so rausgestellt, dass wir wenig den Talks zugehört haben. Also am Anfang mal 1, 2, 3 Talks angehört, aber es ist halt dann doch so, dass man sich denkt, wenn das jetzt ein YouTube-Video wäre, würde man es auch nicht weiter anhören. Oder halt nur sehr spezifische und nicht die, die eben gerade eben laufen, dort, wo man gerade ist. Das heißt, wir sind dann meistens um die Präsentation herum, in den Venues gab es halt viel Platz, wo dann das Essen war, wo viele Leute rumstanden, wo man einfach dauerhaft networken konnte. Und da haben wir wirklich sehr viel mit verschiedensten Leuten gesprochen, wo ich auch wirklich stolz drauf bin, dass wir das dann doch recht schnell hinbekommen haben, mit extrem vielen Leuten einfach zu sprechen und dauernd einfach random Leute anzusprechen, die irgendwo rumstehen, gerade alleine sind oder manchmal auch sich zu Gruppen dazugesellen. Und das war vom Personal Growth her auf jeden Fall eine sehr gute Experience, würde ich sagen.
Ja, auf alle Fälle. Ganz konkret bei mir, ich bin halt zu dem ersten Event hin in der Früh, kurz vor 9, und bin da rein und ja, da standen halt einfach ein paar Leute. Ich habe einfach random die Leute angesprochen und ein bisschen geredet, was die so machen, erzählt, was wir so machen. Und dann ging es eben los mit den ersten Präsentationen. Bei dem Event ging es vor allem um den Merch, der bald kommt bei Ethereum, wobei dann der Consensus-Algorithmus von Proof of Work auf Proof of Stake umgewandelt wird. Dadurch werden dann auch so circa 97% der Energiekosten von dem ganzen Ethereum-Network eingespart. Muss man mal schauen, wie sicher das dann noch ist. Birgt natürlich Sicherheitsrisiken, wenn sowas passiert. Aber wie du schon gemeint hast, dann in der ersten Pause habe ich eben wieder mit random Leuten gesprochen. Und das waren in dem Fall Leute von MakerDAO. Und da kamen dann immer neue Leute wieder dazu. Und ja, irgendwann spricht man einfach nur noch mit Leuten und hat auch eigentlich gar keine Chance mehr, irgendwie zurück zu den Präsentationen oder Workshops zu kommen. Aber ich denke, es ist sowieso viel wichtiger, diese Personal Connections zu machen. Und da wir noch sehr neu sind in dem Bereich und das unsere erste Konferenz war, waren das halt auch alles noch neue Connections. Das heißt, wir haben da wirklich extrem viele neue Leute auf einmal kennengelernt. Was halt schon krass ist, weil wir sind jetzt eigentlich nicht so die extrovertierten Networker. Und da musst du halt dann doch die ganze Zeit anpreisen, ja, was machst du, was cool ist und so. Und auch smarte Fragen stellen über das, was sie machen und so.
Wie du schon gesagt hast, ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man eben was hat, wo man sagen kann, woran man arbeitet, um auch ein bisschen so Respekt zu bekommen oder irgendwas Interessantes liefern zu können. Also von dem her war es gut, zum einen, dass wir den Pretzeldau-Hoodie hatten, da konnten wir sagen, ja, dass wir diese Community in München mit aufbauen und vorantreiben, die sich an Web3 interessiert, und dann vor allem eben den Discord-Bot, den wir immer wieder anpreisen konnten, dass das so unser Projekt ist, dass wir daran arbeiten. Und da, also viele Leute fanden das extrem interessant, viele hatten auch positives Feedback dazu. Klar gab es manche Developer, die halt jetzt überhaupt nichts mit Discord am Hut hatten oder das halt so ein bisschen verwenden, aber natürlich nur interessiert sind an den tieferen technischen Sachen von der Blockchain. Die hat es dann nicht so stark interessiert, aber es ist trotzdem mega cool, wenn man halt irgendwas hat, das man anpreisen kann und sagen kann, dass man daran arbeitet. Anders ist es sehr schwierig, wenn man sagt, ja, man schaut sich einfach nur um. Dann hat halt keiner so wahnsinnig viel Lust, mit einem zu reden.
Ja, genau. Also von Tag 1 hatten wir eigentlich schon echt gute Gespräche dort. Man muss natürlich sagen, wir haben einfach random die Leute angesprochen, weil wir einfach noch keinen wirklich kannten. Das heißt, ja, die Qualität der Leute war ein bisschen unterschiedlich, sage ich mal, weil es halt Zufall war. Ob das jetzt wirklich schlaue Leute waren oder wirklich krasse Leute, die irgendwas schon Cooles gemacht haben in dem Space, oder auch Leute wie wir, die erst starten. Aber trotzdem waren schon viele coole Leute dort auch dabei. Ein zum Beispiel, der bei Optimism, eine Layer 2 Solution für Ethereum arbeitet, den habe ich gleich am ersten Tag eben getroffen, mich mit dem ziemlich cool unterhalten, ja, wie es bei Optimism so ausschaut, wie es so abläuft, scheint echt ziemlich cooles Work Environment dort auch zu sein. Und tatsächlich über den habe ich dann auch sein Ticket für dieses nächste Event an den nächsten 2 Tagen bekommen. Und das war eben für so eine Layer 2 Konferenz, die schon sehr, sehr früh ausverkauft war im Endeffekt. Und das war dann doch ganz cool, dass ich dort auch hingehen konnte dann.
Ja, die hätte ja theoretisch sogar was gekostet. Von dem her war es schon mega cool, dass du das Ticket bekommen hast, weil es eben sehr begrenzt war.
Ja, genau, es war eben so begrenzt, weil diese ganzen Layer 2-Lösungen Tickets für ihre Teams hatten im Endeffekt. Und da sehr wenig Leute von außerhalb waren, die jetzt nicht direkt bei einem von diesen Layer 2-Protokollen arbeiten. Deshalb war es auch ziemlich cool, dort zu sein und dort auch wieder viele Kontakte zu machen. Und was man auf alle Fälle in dem Bereich sagen kann, für die, die sich vielleicht ein bisschen interessieren für den Space, dass die optimistischen Rollups, die im Moment sehr stark im Kommen sind, auf alle Fälle noch weiter an Popularity bekommen werden, weiterhin mehr Usage bekommen werden, weil sie einfach schon sehr gut funktionieren. Das heißt im Endeffekt, dass man eine Transaktion published und solange keiner einen Einspruch einlegt, dass die irgendwie falsch wäre oder so, der State, dann wird es als final angesehen. Also man hat da, glaube ich, so 7 Tage Zeit oder so, eben da Einspruch einzulegen. Das heißt, es dauert ziemlich lang, bis wirklich diese Finality erreicht wird. Und ein anderer Ansatz ist eben Zero-Knowledge-Rollups. Im Endeffekt werden dabei Beweise auf der Blockchain gespeichert, dass das eben richtig ausgeführt wurde, die Transaktionen. Ist ein bisschen komplexer und sehr, sehr mathematisch. Und tatsächlich bisher wird es auch nur für einfache Token-Transfers verwendet. Also das ist das Einzige, wo das wirklich live ist im Endeffekt. Aber natürlich will man alle Funktionalitäten, die Smart Contracts abbilden können, auch über diese Zero-Knowledge-Proofs abbilden. Und das kommt auf alle Fälle, ist es aber noch sehr forschungsnah und bei den meisten Lösungen ist es einfach so, dass es noch dauert, bis überhaupt der Testnet-Launch kommt, also vielleicht noch dieses Jahr. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann 2023 das Jahr wird, wo diese Zero-Knowledge-Rollups ganz, ganz groß werden und auch Mass-Adoption bekommen.
Genau, Effizienz ist ja auch noch ein bisschen ein Problem bei den Zero-Knowledge-Sachen, dass die Berechnung dieser Beweise, dass eine Transaktion richtig ausgeführt wurde, bisher noch extrem lang dauert. Und das ist ganz klar, dass das einfach noch verbessert wird die nächste Zeit. Es ist natürlich schwierig vorherzusagen, in welcher Geschwindigkeit, weil das teilweise gibt es ja Limitationen, die einfach durch mathematische Kryptographie, die einfach schon älter ist, irgendwie limitiert gegeben sind. Aber es wird sich auf jeden Fall verbessern und langfristig haben, glaube ich, auch die meisten Leute die Meinung, dass sich diese Zero-Knowledge-Proofs dann durchsetzen werden. Von den Leuten her fand ich es noch extrem interessant, weil man ja tatsächlich immer so mit random, komplett random Leuten geredet hat und so unterschiedliche Sachen dabei rauskamen. Manchmal kam eine extrem interessante Konversation raus und manchmal hatte man halt dann so wirklich gar nichts, worüber man reden kann. Aber es ist so schwer vorherzusagen, einfach nur vom Aussehen irgendwie, wen man jetzt am besten ansprechen sollte, um was Interessantes zu finden. Am interessantesten sind dann aus meiner Sicht meistens die Gespräche von Leuten, die halt so ein eigenes Projekt irgendwie haben. Beispielsweise habe ich am ersten Tag den Gründer von D-Work getroffen, der das so erleichtern möchte, bei DAOs zu contributen. Das heißt, DAOs können irgendwie listen, was es dort zu tun gibt und dann kann man über D-Work dort sich bewerben und damit den Einstieg so hinbekommen. Und außerdem habe ich auch noch den Gründer von Guild XYZ getroffen. Der fand beispielsweise auch dann den Discord-Bot extrem interessant. Und es ist halt cool, so jemanden zu treffen, der dann irgendwie mit 21 Jahren so ein kleines Unternehmen leitet mit 20 Mitarbeitern. Und die machen eben so eine Discord-Bot-Integration mit der Blockchain, dass man Rollen vergeben kann und nicht nur bei Discord, aber halt auch vor allem langfristig bei allen möglichen Plattformen sich damit entsprechend einloggen kann.
Ich hatte generell auch sehr, sehr positives Feedback bezüglich dem Discord-Bot. Natürlich war das jetzt einfach von dem, was ich gepitcht habe, über das Gespräch. Ich habe wenig gezeigt, mal die Landingpage geschickt, aber nicht wirklich jetzt während dem Gespräch gleich gezeigt. Und da ist natürlich ein bisschen die Frage, was sie sich darunter dann wirklich vorstellen, wie sie das interpretieren. Und das wird sich jetzt auch in nächster Zeit noch zeigen, wenn wir, also wir haben schon ein bisschen Follow-ups natürlich gemacht, leider ging es uns halt nicht so gut. Deswegen haben wir noch ein bisschen was auch vor uns diesbezüglich. Und dann wird sich zeigen, ob das wirklich so ein großer Need ist für die Discord-Server, diesen Bot zu haben, oder ob sie einfach ja generell dieses Excitement bei der Konferenz gezeigt haben. Bezüglich diesem Faktor noch, dass das so unterschiedlich war, mit welchen Leuten man geredet hat und wie sinnvoll die Gespräche waren und so weiter. Für die nächste Konferenz, denke ich, wäre es auf alle Fälle sinnvoll, noch ein bisschen klarer rauszusuchen, mit wem man denn gerne sprechen würde und sich vielleicht auch schon mal 1, 2, 3 Fragen zu notieren, welche man dann an die Person stellen kann, um einfach ein interessantes Gespräch mit denen zu führen. Weil wenn man jetzt einfach so random eine Person dann vielleicht doch irgendwann mal erkennt und sich keine Fragen ausgedacht hat im Vorhinein, dann ist sehr wahrscheinlich, dass man dann auch nichts Gescheites prägt. Also zum Beispiel habe ich auf dem Layer 2 Event während dem Mittagessen mich einfach random an den Tisch gesetzt und da war halt einer der Mitgründer von ZK Sync. Und ich wusste aber nicht, dass das einer der Mitgründer ist, natürlich. Da habe ich halt ja so eine dumme Frage dann im Endeffekt gestellt, ja, wie viel sie denn ja von den Smart Contract Funktionalitäten schon abbilden können. Und er hat dann nur gemeint, ja, sie haben dann einen Workshop später. Und das war halt dann das Gespräch sozusagen. Habe ich mich schon ein bisschen geärgert, dass ich da keine besseren Fragen hatte, beziehungsweise dann auch nicht wirklich wusste, was ich da noch drauf sagen sollte.
Ja, ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, eine gute Heuristik ist, mit den Leuten zu reden, die vielleicht auch Talks geben. Das kann gut sein, dass die sich besser auskennen und bei denen kann man sich eben auch gut vorbereiten, sich schon ein bisschen informieren, okay, woran arbeiten die eigentlich, gibt's da irgendwas, was einen interessiert. Weil ansonsten wird es natürlich sehr schwierig, ohne sich zu informieren, wirklich rauszufinden, was man für Fragen stellen kann, wenn man nicht explizit in dem speziellen Bereich arbeitet.
Ja, neben dem Discord-Bot und dem Brezel-DAO hatten wir auch ein bisschen so andere DAO-Tooling-Themen angesprochen mit den verschiedenen Leuten, die wir so getroffen haben. Da war das Interesse tatsächlich aber ziemlich gering, so von meiner Perspektive. Also egal, welches DAO-Tooling ich jetzt angesprochen habe, ich glaube, das Problem ist, dass generell im Moment einfach da viel zu viele Tools entwickelt werden im Moment, die alle nicht so wirklich gut sind bisher, alle sehr in einer sehr Early Stage sind, was Features und User Experience angeht und deshalb die Leute jetzt nicht so direkt daran interessiert sind im Moment.
Ja, da habe ich auch mit einem von MakerDAO gesprochen und wo ich so generell mal gefragt habe, was vielleicht interessante Topics wären, um tiefer einzusteigen oder was zu entwickeln dafür, war sein erster Satz: auf jeden Fall kein DAO-Tooling, weil er eben, ohne dass ich es erwähnt habe tatsächlich, weil er täglich angeschrieben wird von irgendwelchen Leuten, die wieder irgendwelche DAO-Toolings machen und er meint halt, ja, die bisherigen besten Tools sind einfach die normalen Tools, die auch Startups verwenden für Project Management und natürlich wird sich irgendwas von DAO-Tooling durchsetzen am Ende, aber es ist einfach noch so in der Entwicklung, dass man noch gar nicht weiß, wie langfristig am besten sowas aussieht und es gibt einfach extrem viele Leute, die dafür was entwickeln. Deshalb wäre es wahrscheinlich sinnvoller, irgendwas anderes, technischeres vielleicht zu machen, was nicht der Hotspot ist, den alle Leute direkt so als erstes angehen, weil es ein sehr intuitiver Bereich ist.
Ja, du sagst, dass er jetzt intuitiv ist, das stimmt zwar, aber es ist meistens gar nicht klar, wie man das jetzt am besten gestalten soll. Also DAOs sind noch sehr neu als organisatorische Form und es ist einfach noch sehr unklar, wie man die genau strukturieren soll, weil es einfach viele Probleme gibt, wenn einfach jeder mit abstimmen kann und man keinen klaren Leader mehr hat, sozusagen. Also das hat man auch gehört in Gesprächen mit Leuten von MakerDAO zum Beispiel, dass obwohl sie schon ziemlich groß gegrowt sind und es insgesamt ziemlich gut läuft bei denen, auch ziemlich viele Probleme durch diese Struktur einfach entstehen.
Ähnlich wie du es gerade bei den DAOs beschrieben hast, hatte ich auch insgesamt das Gefühl, ja, dieses ganze Kryptozeug ist tatsächlich immer noch ziemlich early, weil sich so extrem viel ändert. Es poppen die ganze Zeit neue Unternehmen, neue Technologien wieder raus und etablieren sich. Das heißt, die ganze Infrastruktur ändert sich noch ziemlich schnell. Und der Space ist eben auch nicht so extrem groß. Also viele Leute, die auch schon auf anderen Konferenzen davor waren, hatten sich dort jetzt wieder getroffen, nachdem sie sich auf einer anderen Konferenz schon getroffen hatten. Das heißt, auch von der Anzahl an Leuten, die in Krypto sind, ist es eben noch sehr begrenzt. Und deswegen hat man da eben auch noch nicht so den Punkt erreicht, an dem schon klar wäre, was sich am Ende durchsetzt, welche Arten von Rollups, Layer 2s irgendwie die besten sind, sondern da steckt noch sehr viel Entwicklungsarbeit drin, was den ganzen Bereich langfristig dann irgendwie shapen wird.
Ja, total. Und auch jeder hat gefühlt eine andere Meinung, wie es weitergeht im Markt. Tatsächlich hat sich auch ein Bitcoin-Maximalist zu der Konferenz hin verirrt, sage ich mal, mit dem ich kurz gesprochen habe. Und das war halt schon krass, weil der wirklich einfach alles niedergemacht hat, so gefühlt, was im Ethereum-Ökosystem so passiert und einfach nur pro Bitcoin war und total anti-Ethereum. Was ich schon ein bisschen krass finde, auch generell jetzt so reflektierend, man zieht extrem wenig Leute, die sich mit beiden Ökosystemen befassen. Meistens ist es halt so, entweder du bist im Ethereum-Bereich mehr drin oder im Bitcoin-Bereich. Dann gibt es natürlich ein paar andere Layer-One-Blockchains noch, aber tatsächlich sind viele Leute da ziemlich eingeschränkt vom Mindset. Ich habe zwar letztens in einem anderen Podcast gehört, dass die Bitcoin-Community ein bisschen offener mittlerweile wird, auch eben was Smart Contracts im Bitcoin-Ökosystem angeht. Aber viele sagen immer noch, ja, Bitcoin soll einfach nur Geld sein im Endeffekt und keine weiteren Funktionalitäten haben auf der Blockchain selbst. Und ja, es sind halt verschiedene Ansätze. Und man wird sehen, was sich dann im Endeffekt durchsetzt. Wahrscheinlich auch schon irgendwo eben vielleicht Bitcoin bleibt weiterhin der Store of Value einfach für Geld und Ethereum hat dann mehr Funktionalitäten. Aber es ist schon noch so early, dass es auch sein kann, dass Bitcoin irgendein Layer 2 hat, wo man dann eben diese Funktionalitäten auch hat.
Ja, ist aber auf jeden Fall krass, dass man irgendwie sehr wenig mitbekommt über Vergleiche zwischen Ethereum und Bitcoin-Ecosystem. Wahrscheinlich, weil auch jedes Ecosystem an sich schon so extrem groß ist, dass Leute nur einen Überblick über einen sehr kleinen Bereich haben. Und dann ist es sehr schwierig, den großen Überblick über zwei solche Bereiche zu haben und da irgendwas zu vergleichen.
Ja, was generell auch noch ziemlich cool war auf der Konferenz, dass einfach eine Developer-Konferenz war. Das heißt, es waren zwar schon auch Business-Leute, Investoren und so weiter dort, aber auch sehr, sehr viele Entwickler. Und das war super cool, weil man einfach, ja, mit den Leuten dann doch ein bisschen besser sprechen kann im Durchschnitt als mit den Business-Leuten, die meistens einfach ihr Produkt bewerben möchten, für das sie arbeiten.
Ja, bei VCs ist es ja am krassesten, dass die einfach nur die Kontakte haben wollen, damit Developer an sie rantreten und sie eben nach dem Geld fragen.
Ja, aber man merkt einfach, dass generell die Leute es einfach feiern, wenn du irgendwas baust und nicht nur redest, sondern auch ja irgendwas, einen Prototypen oder was hast, was schon ein bisschen ja näher an deiner Vision dran ist. Und es wird ja auch versucht, diese Sachen zu rewarden über verschiedene Grants. Also vor allem im Ethereum-Ecosystem ist es so, dass es extrem viele Grants gibt oder auch diese Hackathons, über die wir schon in den letzten Folgen ein bisschen geredet haben, wo du eben dafür belohnt wirst, wenn du wirklich Sachen einfach umsetzt, die irgendwie Sinn machen. Ja, und das Krasse, wenn man doch mal irgendwo eine kleine Pause hatte, zwischendrin konnte man auch immer in einen riesengroßen Coworking-Space gehen, wo wirklich Platz für, ich weiß nicht, 800 Leute war oder so. Und der war auch tatsächlich ziemlich voll mit Leuten, die dann auch wirklich gearbeitet haben, nicht so wie wir nur auf der Konferenz waren, sondern auch Leute, die gearbeitet haben. Und dort konnte man natürlich auch nochmal mega cool networken, mit allen Leuten einfach sprechen, die dort sind, wenn sie jetzt nicht gerade in einem Call waren oder so. Und was auch ziemlich cool war, dass dort wirklich Verpflegung, ganz viele Snacks immer gab, auch für Trinken war alles gesorgt. Es gab auch eine Bar, wo man sich kostenlos Kaffee, Cappuccino und alles, was man eigentlich wollte, holen konnte. Also es war schon ziemlich cool gemacht und auch von den Sitzgelegenheiten. Es gab bequeme Sitzgelegenheiten, es gab ganz normale Tische mit Stühlen, es gab Barhocker und auch ganz verrückte Hängeschaukeln und was weiß ich. Das war schon ziemlich cool gemacht, muss man sagen, dass man da so einen Space hatte, wo man eigentlich immer zurückgehen konnte im Endeffekt, wenn man gerade nichts zu tun hatte. Und was wir tatsächlich gemacht haben, war meistens am Morgen dorthin zu gehen, um schon mal zu frühstücken, weil der ein bisschen früher aufgemacht hatte, als die meisten die Events dann gestartet haben.
Ja, und dadurch, dass wir sonst in einem Hostel übernachtet haben, war das eben sehr gut, dass wir so einen kleinen Rückzugsort hatten, in dem man sich dann einfach entspannt hinsetzen kann, um zu entspannen. Weil sonst ist es natürlich auch nicht so optimal, in der Stadt sich einfach entspannt irgendwo hinzusetzen, weil da die Atmosphäre natürlich doch nochmal was anderes ist. Also an sich, glaube ich, haben wir mega viel gelernt bei dem gesamten Event und es gab ja auch extrem viele kleine Events. Tatsächlich war es aber am ersten Tag so, dass ich für keins der Events ein Ticket hätte. Entweder weil man sich eben zu spät registriert hat oder weil ich nicht angenommen wurde. Und davon sollte man sich dann natürlich eben auch nicht abscheuen lassen. Ich bin dann als erstes zu dem Daoist-Event gegangen, weil mich das eben interessiert hat von DAO Tooling und DAO Structuring, wie man aktuell solche Unternehmen eben funktional gestalten kann. Und da war ich sehr früh dran, zu einem Zeitpunkt, wo größtenteils erst Volunteers gekommen sind, die bei dem Event mitgeholfen haben. Und da bin ich einfach mal hingegangen. Also es war so ein Theater, das heißt, es gab irgendwie keine Möglichkeiten, durch den Hintereingang reinzukommen. Das heißt, ich bin dann einfach sehr direkt hingegangen zu der Person, die die Tickets kontrolliert hat und habe da gefragt, ob es irgendeine Chance gibt, reinzukommen, solange ich nur auf der Waitinglist bin. Soweit ich weiß, gibt's gar keine Waitinglist bei dem Event. Hatte da auch nichts, was ich zeigen konnte, aber ich habe einfach mal behauptet, dass ich da drauf bin. Und die hat dann gemeint, ja, ob ich vielleicht ein Volunteer bin und deswegen rein kann. Habe ich gemeint, nee, ich bin einfach nur auf der Waitinglist. Und dann hat sie gemeint, ja, sie braucht den QR-Code vom Ticket. Habe ich wieder einfach nur behauptet, ja, ich bin halt nur auf der Waitinglist. Ich habe kein Ticket, keinen QR-Code. Dann hat sie nochmal gefragt, wieso ich dann denke, dass ich reinkomme, ob ich ein Volunteer bin. Da habe ich gesagt, nee, ich bin nur auf der Waitinglist und ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich da rüber reinkomme. Und man hat einfach gemerkt, wie mit jeder Antwort ihr Blick ein bisschen verwirrter wurde. Sie wusste absolut gar nicht mehr, was sie eigentlich jetzt machen soll in dem Fall. Ist ja auch eine komische Request, dass Leute einfach herkommen und sagen, ja, kann ich rein, auch ohne Ticket so ungefähr. Und dann hat sie irgendwie sehr verlegen so gemeint, ja, dann geh mal da hoch und auf die rechte Seite. Und dann bin ich da hochgegangen und das war halt einfach das, wo man dann das Band am Arm bekommen hat, das danach als Ticket sozusagen gegolten hat. Also mit dem konnte man jederzeit rein und raus gehen. Konnte ich mir direkt dort Merch holen. Tasche voll mit T-Shirts und verschiedenem anderen Zeug. Das hat mich dann natürlich auch extrem gefreut, dass das direkt geklappt hat. Auch so direkt mit der Person zu sprechen und nicht einfach nur über irgendeinen geheimen Hintereingang oder an ein paar Leuten vorbei, was einfacher ist. Dort gab es dann allerdings erstmal noch nichts zu tun, weil das Event erst eine Stunde später losging und deswegen nur Volunteers da waren und es gab halt, weiß ich nicht, war halt nichts los, deswegen bin ich dann nochmal raus, bin zu einem anderen Event und dort habe ich dann kurz gewartet, da war es auch wieder so, dass es einen zentralen Entry gibt. Aber da kam dann eine Gruppe von 5 anderen Leuten. Mit der bin ich dann halt mal zur Ticketkontrolle hingegangen. Und es ging halt so nach rechts eben, dann weiter zu den Eventzellen und nach links in so einen Raum, wo es das Frühstück gab. Und während die Leute an der Rezeption oder an der Ticketkontrolle da eben standen, bin ich halt dann einfach schnell vorbei und bin in den Frühstückssaal und hab mit da was zum Essen gegönnt und mit ein paar Leuten geredet. Diese Smart Contract Verification machen auch ein cooler Typ, der das gegründet hat. Also lohnt sich dann voll für die verschiedenen Connections, die man wieder hat. Und genau, also man sollte es halt auf jeden Fall versuchen. Da hat's halt perfekt geklappt, direkt am ersten Tag. 2 von 2 Events bin ich reingekommen.
Ja, ist mega cool auch, dass du bei dem ersten Event zum Beispiel reingekommen bist, obwohl du so ehrlich alles gesagt hast. Meistens ist es ja schon eher so, dass man ein bisschen selbstbewusst hingehen muss und halt sagen muss, dass irgendwas mit dem Ticket hat oder was, aber man sicher eins hat oder keine Ahnung, aber halt irgendwie nicht mehr die E-Mail hat oder ein Personal Assistant oder was die Tickets gebucht hat oder was weiß ich. Und dann funktioniert das meistens auch ziemlich gut tatsächlich. Aber es ist natürlich auch mega cool, dass du dich da getraut hast, einfach das zu versuchen hinzugehen, weil kann ja auch sein, dass die einen mega blöd einfach anreden, was man sich denn einbildet, einfach ohne Ticket hier aufzutauchen.
Ja, theoretisch hat man ja einfach nichts zu verlieren. Also rational ist es ja wirklich keine Frage, ob man es probieren sollte oder nicht. Aber trotzdem ist man natürlich ein bisschen abgeneigt, weil es kann theoretisch natürlich sehr unangenehm werden.
Ja, ist halt auf alle Fälle was, was jetzt nicht direkt in der Komfortzone von uns liegt. Einfach so das zu versuchen und kostet dadurch natürlich auch ein bisschen Energie. Und Überwindung, Willenskraft, das zu versuchen, aber hat ganz gut funktioniert dort. Und auch dadurch, dass du dann ein Ticket für dieses DAO-Event hattest, das 2 Tage lang war, am nächsten Tag sind wir dann zusammen aufgetaucht. Und ich hatte ja auch schon so ein paar Armbänder von anderen Events. Und du bist halt vorgegangen und hast so deins hergezeigt und ich habe halt auch einfach nur so diese Bewegung gemacht, so die Armbänder herzuzeigen, obwohl ich natürlich das richtige Armband nicht hatte. Meine Kleidung hat natürlich die trotzdem noch ein bisschen verdeckt, aber ich habe natürlich so ein bisschen so diese Bewegung gemacht, um den Pulli nach oben zu ziehen, um es zu zeigen, bin aber doch relativ flotten Schrittes da einfach durchgegangen, so selbstbewusst wie möglich halt. Und das hat auch reibungslos funktioniert und dann war ich auch bei dem Event dabei. Zumindest für eine Stunde, dann wurde es mir zu langweilig und bin wieder zu dem anderen Event gegangen. Das ist natürlich auch das Coole. Dadurch, dass es so viel Angebot gibt, kann man eben schnell auch wechseln. Alles war relativ nah zusammen. Das heißt, man konnte zu Fuß meistens in weniger als einer halben Stunde einfach zum nächsten Event gehen, wenn es einem beim anderen zu langweilig wird. Und auch auf den Partys am Abend zum Beispiel war das Ganze auch ganz gut möglich, wenn man kein Ticket hatte, da noch andere Leute einzuschleusen. Man kann natürlich versuchen, so zu tun, als hätte man Tickets. Man kann aber auch versuchen, einfach ja die Leute zu überzeugen, dass das einfach coole Freunde sind und so, dass man die unbedingt dabei haben will. Und das funktioniert auch oft gut. Trotzdem funktioniert es natürlich nicht immer. Wir haben es ja jetzt schon sehr häufig dort probiert. Aber ich glaube, es hat nur einmal nicht funktioniert bei dir, Corby, oder?
Genau, einmal habe ich versucht, bei dem Layer 2-Event, von dem du vorhin erzählt hast, reinzukommen. Du hattest ja ein Ticket bekommen von jemandem, der da Mitgefühl hatte mit dir, dass du eben kein Ticket hattest und selbst nicht vorhatte hinzugehen. Und ich wäre halt auch gern hingegangen, um mir das anzuschauen, weil es erstmal so nach dem interessantesten Event an dem Tag klang. Und deshalb habe ich dich dann ja eben gefragt, ob du mir das Ticket schicken kannst und habe dann versucht, mit dem gleichen Ticket auch nochmal reinzugehen, nachdem du schon drin warst. Und da kam natürlich erstmal beim Ticketscannen dann direkt die Fehlermeldung. Ja, das Ticket wurde leider schon benutzt. Also ist natürlich nochmal gescannt und jedes Mal kam natürlich nur der Fehler. Ja, Ticket wurde schon gescannt. Und ich habe natürlich nur so ein bisschen geschaut, ja, hä, das ist aber komisch, ob sie es nochmal probieren kann oder wieso das nicht funktioniert. Und sie war dann auch sehr verlegen, also die war auch recht jung und wusste nicht so recht, was sie machen soll. Dann hat sie, ja, so ein bisschen überlegt und dann hat aber die andere, die bei der Ticketkontrolle noch stand, das mitbekommen, dass irgendwas nicht funktioniert und hat dann gefragt, was los ist. Und dann hat die mich halt sehr oft gefragt, ja, ob es irgendwie sein kann, dass ich mein Ticket mit irgendjemand geshared habe, weil sie ist auf jeden Fall sehr stark immer davon ausgegangen, dass es mein Ticket ist. Weiß ich nicht, ob sie es tatsächlich geglaubt hat, aber auf jeden Fall immer so geredet, als ob es mein Ticket gewesen wäre. Ob ich mein Ticket irgendwie geshared habe, ob es irgendwie sein kann, dass irgendjemand Access zu meinem Ticket bekommen hat und damit schon reingegangen ist. Und dann hat sie mich auch gefragt, ja, wie viele Leute denn von meinem Team da sind. Ich hatte natürlich absolut keine Ahnung in dem Moment nochmal eigentlich, was für ein Team und was ist eigentlich hier los? Und dann habe ich so kurz überlegt, ja, mindestens 3 oder 4. 3 bis 4, okay, ja. Ob es irgendwie sein kann, dass jemand von meinem Team halt das Ticket in die Hände bekommen hat und damit reingegangen ist, habe ich halt auch gemeint, nee, eigentlich nicht. Also, von ja nur an die Leute direkt verteilt und nicht einfach offen. Also eigentlich müsste das schon klappen. Und dann hat sie halt auch immer wieder gerechtfertigt, ja, also sie hat halt das System und sie kann jetzt nicht Leute einfach reinlassen, nachdem das Ticket schon benutzt wurde. Und ob ich schon derjenige bin mit dem Namen, der halt auf dem Ticket stand, habe ich natürlich gemeint, ja, ja. Und seit dem Zeitpunkt hatte ich die ganze Zeit nur noch Angst, dass sie mich irgendwann nach dem Personalausweis fragt. Da hätte ich natürlich auch sagen müssen, ja, habe ich irgendwie nicht dabei, aber macht es natürlich auch nochmal ein bisschen unglaubwürdiger. Und während wir da gerade geredet haben, hat mich einer noch auf den Brezeldau-Hoodie angesprochen, den ich da gerade anhatte, der tatsächlich Leute davon kannte, weil er auch Deutscher ist, aber da jetzt nicht wirklich aus München kommt. Und dann habe ich kurz mit dem geredet und einfach mich ein bisschen ferngehalten von den Leuten, die an der Ticketkontrolle waren. Und der hat eben eingecheckt und ist dann hochgegangen. Und nachdem er so die Treppe halb hoch war, habe ich ihm halt nochmal so nachgerufen und bin ihm kurz nach, so als ob ich noch irgendwas schnell ihm sagen wollen würde. Und habe halt versucht, mit ihm hochzugehen. Bin dann hoch, aber habe schon hinter mir gehört, dass jetzt direkt die Frau der Ticketkontrolle jemanden beauftragt hat, hier, der ist jetzt hoch und der darf da nicht hoch, der hat kein Ticket. Bitte geh dem nach und hol den runter. Und dann habe ich es halt leider nicht schnell genug geschafft, da oben irgendwo hinzugehen, wo ich mich verstecken hätte können oder in der Masse verschwinden hätte können. Auch weil ich ja gleichzeitig irgendwie neben dem Typen war, mit dem ich mich auch ja dann gern unterhalten hätte, weil er eben, ja, mich auf den Prenzlauer-Hoodie angesprochen hat. Und dann war ich so halb mit dem gerade und habe gemeint, ja, wir müssen schnell vielleicht irgendwo hingehen, aber der andere Typ kam halt direkt hinter uns her und hat mich dann wieder aufgekabelt und gemeint, ja, ich muss leider wieder zurück und runter. Und dann ging die Diskussion eben wieder weiter. Und ob ich die E-Mail habe von dem Ticket, da habe ich halt auch gemeint, die habe ich gerade am Handy irgendwie nicht, die habe ich nur am Laptop und da müsste ich meinen Laptop erst wieder aus dem Hotel holen, dass ich halt irgendwie um die E-Mail drum komme. Und dann habe ich halt so gefragt, ja, ob es dann hilft, wenn ich jetzt mein, also weil dann wollte ich irgendwann halt mehr schon langsam nur noch weg, als ich gemerkt habe, dass es halt nicht funktioniert. Aber das ist ja auch nicht so einfach. Man kann ja nicht einfach wieder gehen und okay, ich lasse es jetzt so ungefähr. Deswegen habe ich so gemeint, ja, ob ich dann irgendwie, ob es hilft, wenn ich mein Laptop dann aus dem Hotel hole und hingehe mit der E-Mail von dem Ticket, hat sie halt auch gemeint, nee, eigentlich nicht. Es ist ja im System halt schon benutzt. Und sie weiß jetzt nicht so wirklich, was sie noch weitermachen kann, würde jetzt am ehesten die Organisation mal kontaktieren, dass die entscheiden soll, was da in dem Fall passiert. Und in dem Moment wollte ich halt absolut sehr stark vermeiden, dass dann irgendwie noch mehr Leute kontaktiert werden und das zu was Größerem aufgeblasen wird. Deswegen habe ich dann gemeint, ja, ich kenne noch jemanden, der hat auch ein Ticket und der geht nicht hin. Also dann frage ich den einfach mal, ob ich dem sein Ticket haben kann, ob das dann okay wäre, wenn ich mit seinem Ticket dann reingehe. Und dann haben sie gemeint, ja, okay, kannst du machen, passt. Und dann bin ich halt damit wieder gegangen. Aber es war auf jeden Fall eine extrem unangenehme Experience in dem Sinne.
Ja, ziemlich krasse Story, würde ich sagen. Also wie lange du das versucht hast, da doch irgendwie reinzukommen, war natürlich auch ein lustiger Zufall mit dem anderen Typen, der Brezeldauer kannte. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber gut, so das gehört halt auch mal dazu, dass es mal nicht klappt. Es hat ja oft genug geklappt.
Ja, ich meine, es war es auf jeden Fall wert, das zu versuchen, weil wenn ich es da nicht versucht hätte, hätte ich es ja auch bei den anderen Events nicht versucht. Und das hat so einen extremen Mehrwert gebracht, dass ich da auch am ersten Tag eben zu den Events gehen konnte, auch weil ich da einfach sehr coole Leute getroffen habe. Und das hat einfach so einen großen Mehrwert und hat auch genau gepasst, dass ich an den Tagen in Events reingekommen bin, an denen ich keine Alternative hatte, aber an Tagen, an denen es genug Sachen auch gab, wo wir Tickets hatten, da hat es halt einmal nicht geklappt, was völlig in Ordnung ist und trotzdem, glaube ich, auch, ja, einfach eine gute Experience, auch wenn man dann halt am Ende es nicht schafft und rejected wird.
Ja, genau. Also die ersten 4 Tage von der Konferenz waren im Endeffekt eigentlich immer sehr ähnlich jetzt, so immer unter dem Tag so Tagesevents, wo man auch bei manchmal verschiedenen war, weil immer irgendwie 3 bis 5 gleichzeitig im Endeffekt waren. Und dann abends nochmal bis zu 3 verschiedenen Partys oder so, auf denen man auch noch war und versucht hat, sich zu unterhalten, obwohl die Musik total laut war teilweise. Also da ging es schon sehr auf die Stimme tatsächlich eigentlich seit Tag 1. Aber wir haben trotzdem durchgezogen, wirklich, würde ich sagen, die ersten 3 Tage wirklich volle Kanne. Und das hat man dann schon auch gemerkt ab Tag 4, dass man einfach wirklich sehr fertig und kaputt war. Wir haben tatsächlich trotzdem noch versucht, das Beste rauszuholen. Aber man hat einfach gemerkt, dass man ja doch mal sich einfach eine halbe Stunde Talk einfach so angehört hat, um sich einfach mal ein bisschen auszuruhen.
An sich denkt man sich ja nur, ja, okay, man müsste ja wieder nur hingehen zur nächsten Person und die ansprechen. Aber das Problem ist, man merkt ja auch, wenn einfach die Energie dann total down ist, dann werden die Konversationen schlechter, weil man ja auch irgendwann einfach keine Lust mehr hat. Und dann ist okay, glaube ich, wenn man dann einfach mal Pausen macht oder man hat halt dann auf jeden Fall auch einen Bias, mit Leuten zu reden, die man vielleicht schon kennt, die auch gerade am Event sind. Und ja, macht dann halt manchmal einfach Pause, kann nicht mehr ganz so viel rausziehen, weil man eben nicht mehr mit ganz so viel verschiedenen Leuten redet und nicht mehr ganz so enthusiastisch. Aber ich glaube, von der Zeit her hat es gut gepasst und ich bin mega happy darüber, wie wir es auf jeden Fall die ersten 3 Tage auch richtig gut durchgezogen haben und auch am 4. halt noch unser Bestes gegeben haben, auch wenn wir natürlich gemerkt haben, dass es eben langsam anstrengender und schwieriger wird.
Ja, total. Ich bin da auch echt stolz drauf, auf uns, wie wir das geschafft haben und auch durchgezogen haben. Und nach den 4 Tagen Konferenz waren ja noch 3 Tage für den ETH Amsterdam Hackathon eingeplant. Die Folge ist jetzt schon recht lang, deswegen würde ich sagen, dass wir das in eine nächste kleinere Folge dann auslagern und euch davon erzählen, weil da auch wieder sehr viel spannende Sachen passiert sind.
Genau, das war auch nochmal ein Erlebnis für sich und insgesamt hat sich's voll gelohnt, dass wir da für die Woche nach Amsterdam sind. In jeder Hinsicht, sowohl Personal Growth als auch Excitement, als auch einfach Network und Sachen, die man gelernt hat. Also das war eine extrem gute Entscheidung, auch wenn es natürlich anstrengend ist und man dann danach wieder ein bisschen Zeit braucht, um sich zu recovern.
Super, das war's dann für diese Folge. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht's mit dem Hackathon weiter. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.